herzlich willkommen zur Dortmund-Woche. Und jetzt nimmt das ganze Ding hier aber mal so richtig Fahrt auf. Wir befinden uns am Beginn der zweiten von drei englischen Wochen. Und wir schauen zurück auf, das ist ja schon wieder ein bisschen her, kommt einem fast vor, als ob schon Ewigkeiten her wäre, das Spiel gegen Werder Bremen, dann die Reise nach Newcastle, dann Eintracht Frankfurt und natürlich stehen wir vor den Partien des BVB gegen Hoffenheim im DFB-Pokal. Das wird ja gerne so ein bisschen vergessen. Da ist doch noch irgendetwas vor diesem anderen etwas seltsamen Spiel, was dann am kommenden Wochenende ansteht. Jawohl, die Rede ist vom deutschen Klassiker. We call it a Klassiker, wie Franz Beckenbauer zu sagen pflegte. Der BVB gegen den FC Bayern. Und dann geht es natürlich auch noch weiter. Das Rückspiel gegen Newcastle. Und dann steht noch mal ein Spitzenspiel an. Da muss Borussia Dortmund zum VfB Stuttgart. Aber das, wie gesagt, wenn Werder und Newcastle einem schon relativ weit zurück vorkommt, kommt einem das vor, als ob das irgendwann in ganz, ganz ferner Zukunft erst sein wird. Wir sind gefangen in der Gegenwart. Nicht nur ich alleine gefangen in der Gegenwart, sondern natürlich auch Patrick Berger. Hi Patrick, du hast einen Ausflug gemacht zu einem Spielchen jetzt zuletzt, da kommen wir aber erst später drauf zu sprechen, wo ich mir vorstellen könnte, da haben so ein bisschen zwei Herzen in deiner Brust geschlagen. Du weißt, was ich meine, ne?
Ja, das ist so, Olli, das ist so. Hallihallo an dich und an euch alle, die hier wieder eifrig zuhören. Erstmal danke für diese Einstiegsrede von dir. Das war ja fast schon eine motivierende Rede hier auf die nächsten Wochen. Ja. Da habe ich schon wieder richtig
Lust bekommen. Ja, ich habe Christoph Daum im Doppelpass getroffen. Der hat mir noch ein bisschen Nachhilfe in Sachen Motivationslehre gegeben.
Ja, stimmt, der hat dir ein paar Tipps gegeben. Ne? Was hat er damals gesagt? Wenn der Kopf richtig funktioniert, ist er das dritte Bein. Unter anderem ein Christoph Daum-Satz. also erstmal hatten wir ein Spiel in Newcastle, über das wir gleich sprechen. Ich bin übrigens hab doch noch ein bisschen Vertrauen in unser Immunsystem, Olli, weil wir beide ein bisschen angeschlagen nach Newcastle gereist sind und trotz des Regens, wir reden gleich ein bisschen über unsere Erlebnisse vor Ort, trotzdem nicht kränker geworden sind, sondern eigentlich ganz fit zurückgekehrt sind. Also wir leben noch und unser Immunsystem
lebt auch noch. Das lag an meiner, da bin ich mir ziemlich sicher, an dieser wunderbaren Duschhaube, die ich auf hatte. Ich hatte ja dummerweise die Reise nach Newcastle angetreten mit einem Mantel ohne Kapuze und habe dann festgestellt,
Das war ein Fehler.
Und habe mir dann aber zu helfen gewusst, mittels einer Plastiktüte, die ich mir dann schön um meinen Kopf drapiert habe.
Du bist mit einer Tüte von Tesco, das war neben unserem Hotel, hast du dir eine Tesco-Tüte gebastelt und hast sie auf deinen Kopf gesetzt, damit du nicht nass wurdest. Ich habe das Bild vor Augen und ich hab ein Foto,
ich habe dir, glaube ich, auch geschickt. Ja, sehr schön.
Ich bin mal gespannt, wie viele Menschen das jetzt sehen wollen, nachdem sie das jetzt gehört haben. Meldet euch einfach, dann gucken wir mal,
ob wir das sieht ziemlich bescheuert aus, das kann ich schon mal vorwegnehmen.
Ja, auf jeden Fall sehr schön. Über unsere Erlebnisse reden wir gleich. Du hast angeteasert, dass ich am Sonntag in meiner Heimatstadt war, in Frankfurt, bei dem Verein, habe ich ja auch schon mal hier in dem Podcast geleakt sozusagen oder ganz offen gesagt, dass wir beide ein bisschen über unsere Verbundenheit zu unseren Vereinen sprechen. Bei dir war es oder ist es immer noch Arminia Bielefeld, bei mir ist es nun mal die Frankfurter Eintracht, wo ich schon als kleiner Junge ins Stadion gegangen bin und ich kann das beruflich aber tatsächlich sehr gut trennen und freue mich natürlich auch, wenn der BVB Spiele gewinnt, weil das Arbeiten für uns als Reporter einfacher ist, weil es natürlich auch mehr Spaß macht, über Erfolge zu berichten, über vielleicht eine deutsche Meisterschaft, über vielleicht auch ein Weiterkommen in der Champions League oder dann in der Europa League, je nachdem, wie das ausgeht, weil davon leben natürlich auch unsere Erfahrungen als Reporter. Deswegen, ich konnte das gut trennen, aber ich bin ehrlich, bei dem einen oder anderen Frankfurter Treffer, da habe ich mich zumindest innerlich auch gefreut. Ich weiß, wir sind hier in einem BVB-Podcast und ich hoffe, dass ihr das auch mir nachseht. Am Ende war es ein Ergebnis, ein 3:3, das glaube ich, Sebastian Kehl hat gesagt, das war gerecht, vielleicht auch basierend dann auf der zweiten Halbzeit. Ich fand aber trotzdem, dass es ein bisschen schmeichelhaft war, weil die Eintracht in der ersten Halbzeit doch ganz schön Tempo, ganz schön Alarm gemacht hat, 2-0 geführt hat, etliche Chancen von Omar Marmoush hatte und da eigentlich schon zu einem gewissen Zeitpunkt 3-4-0 hätte führen können und Marcel Sabitzer dann mit dem Anschlusstreffer kam. Und das, finde ich, Olli, ist ein Punkt, den man trotz allem, es sind irgendwie so ein bisschen zwei verlorene Punkte, aber das ist etwas, was man dem BVB hoch anrechnen muss, dass man so den Eindruck hatte, nach dem 0-2, ach, jetzt brechen sie wahrscheinlich ein, jetzt kriegen sie das nicht mehr. Und dann ist es doch diese gewisse Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit, zurückzukommen, auch aus so einem Ergebnis, auch aus so einem Spiel und das Ganze noch in ein 3-3 hinzubeugen. Deswegen Hut ab, Chapeau dieser Art Comeback, weil das ist nicht selbstverständlich.
Definitiv, das ist vor allen Dingen nicht selbstverständlich für Borussia Dortmund. Und ich meine, man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. Das war ein Spiel am Ende einer intensiven englischen Woche mit diesem Spiel in Newcastle, wo Borussia Dortmund wirklich alles reingeworfen hat in diese Partie. Es gab ja, gucken wir noch mal ein bisschen weiter zurück. Es gab ja den Sieg zu Hause gegen den SV Werder Bremen. Und wir waren uns ja einig, darüber haben wir ja in der letzten Folge gesprochen. Ja, das war ein Pflichtsieg. Und auch in diesem Spiel hat Borussia Dortmund durchaus eine gewisse Robustheit an den Tag gelegt, dass man es halt auch, wenn es jetzt nicht besonders viel hochkarätige Chancen für den BVB gegeben hat, dass man es dann trotzdem über die Runden gebracht hat. Wie hat Ottmar Hitzfeld hätte früher mal gesagt, seriös zu Ende gespielt hat. Dann aber wartete die große Herausforderung und die bange Frage vor diesem Newcastle-Spiel war ja tatsächlich, ist der BVB, auch wenn die Ergebnisse in der Fußball-Bundesliga gut sind, ist der BVB in der Lage, in Newcastle speziell bei dieser tollen Heimatmosphäre, bei diesem sehr wuchtigen, auch sehr körperlichen Spielstil von Newcastle United, ist der BVB da in der Lage zu bestehen. Und da muss ich wirklich sagen, dieses Spiel war, man muss vorsichtig sein, finde ich immer mit zu starken Begriffen, dieses Spiel war in der Tat sowas wie eine Reifeprüfung für Borussia Dortmund, die mit Bravour bestanden worden ist. Das hat viel Körner gekostet. Naja, und dann anschließend noch dazu auswärts, so ein bisschen die Reise in den Knochen, ein paar Nationalspieler, die ja vorher auch noch die Länderspielreise in den Knochen hatten und dann auswärts in Frankfurt anzutreten und dann sofort zu merken, ey, das wird hier auch kein Spaziergang, hier werden wir vielleicht auch nochmal ähnlich intensiv abgefragt, abgetestet wie in Newcastle. Das muss man wirklich sagen, das spricht für diese neue Robustheit bei Borussia Dortmund und die ist, finde ich, und deshalb wollen wir da jetzt auch zuerst drüber sprechen. Wir haben, wie gesagt, viel, viel vor. Hinten raus auch, sage ich schon mal jetzt, da gibt es einen kleinen Leckerbissen, da gibt es ein Highlight, da betteln wir uns wieder, Patrick und ich. Wir machen einen Quiz, logischerweise, rund um den deutschen Klassiker, um das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Aber jetzt zunächst mal Newcastle. Hat dich die Art und Weise, wie der BVB da aufgetreten ist, überrascht im positiven Sinne, Patrick?
Ja, auf jeden Fall. Ist so ein bisschen, glaube ich, Suggestivfrage, weil, ja, weil klares Ja, weil ich nicht so wirklich, ja, ich bin ehrlich, dass dem BVB nicht so wirklich zugetraut hatte nach den Auftritten, vor allen Dingen so ein bisschen Paris habe ich halt noch international im Kopf gehabt, wo man wirklich ängstlich aufgetreten ist. Ein bisschen spöttisch hatte ich von Angsthasentaktik gesprochen, wo man sich eingeigelt hat mit einer Dreierkette und dann aber auch nicht richtig in die Zweikämpfe kam. Und jetzt hat man wirklich aktiven, mutigen Fußball gespielt im St. James Park. Du hast gesagt, eine sehr hitzige Atmosphäre mit einer sehr, sehr starken Newcastle-Mannschaft, die bis dato ungeschlagen war. Klar, ein bisschen Glück wahrscheinlich auch gehabt aus BVB-Sicht, dass Alex Isak so früh vom Platz musste. Das hat man natürlich schon auch ein Stück weit gemerkt bei United. Aber wie der BVB aufgetreten ist, mit was für einem Selbstbewusstsein, mit was für einem Selbstverständnis auch wirklich das Spiel gewinnen zu wollen. Das einzige Manko ist halt nur, auch im ersten Durchgang, Donny Malen habe ich da beispielsweise im Kopf gehabt, auch Niklas Füllkrug, die echt ein, zwei richtig große Chancen hatten. da muss man einfach ein bisschen kaltschnäuziger, ein bisschen abgezockter sein, dann gewinnt man das Spiel sicherlich auch nochmal höher, aber insgesamt hat mir die Defensivleistung gefallen und dass dann so jemand wie Emre Can früh ausgewechselt werden musste, kam ja vieles dazu, Julian Riasson, der sich abgemeldet hat, Emre Can, der dann irgendwann runter musste, Jule Brandt, der kurzfristig nicht spielen konnte.
Der Spieler der letzten Wochen, der nicht ausgerechnet in diesem Spiel nicht zur Verfügung stand, also da muss ich
genau, das kam auch nochmal dazu, wir haben ja auch gesagt, Olli, vor dem Spiel, das ist eigentlich so der Spieler, der darf dir überhaupt nicht ausfallen.
Ja,
ne?
Ja. In der Tat. Und das war etwas, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war vielleicht wenn ich dich jetzt gerade so gehört habe, ein Tick optimistischer vor diesem Spiel, weil ich auch glaube, dass eine Mannschaft einfach mit ihren Aufgaben und mit ihren Herausforderungen wachsen kann. Und diese Entwicklung war ja auch schon zu erkennen beim BVB. Aber das hat mich dann doch wieder etwas pessimistischer werden lassen, als ich dem dann gewahr worden bin. Es war ja dann tatsächlich... nicht unbedingt ein Schock, aber das war sicherlich etwas, was Edin Terzic auch dazu gezwungen hat, nochmal umzudisponieren. Das ist nie glücklich, wenn du dann kurz vorm Spiel dir nochmal neue Gedanken machen musst, die Mannschaft nochmal quasi variabler ausrichten musst. Aber Borussia Dortmund hat eins geschafft in dieser Partie und ich glaube, das war dann letztendlich auch der Schlüssel dazu. Diese Körperlichkeit von Newcastle, die hat man angenommen und man hat ihnen dadurch auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Es gab sehr, sehr gute Zweikämpfe, starke Zweikampfführung, speziell im Mittelfeld. Dann gab es auch Balleroberungen für Borussia Dortmund. Und dann, das hat mir gut gefallen und das habe ich in den letzten Wochen nicht so häufig gesehen, ging relativ zügig die Post ab Richtung Tor von Newcastle. Das heißt, wenn man sich beispielsweise mal auch die Entstehungsgeschichte des Tores anschaut, was Schlotterbeck da gemacht hat mit dieser auch sicherlich mutigen Zweikampfführung. Wenn du diesen Zweikampf nicht gewinnst, dann läufst du ins offene Messer. Er gewinnt diesen Zweikampf, er legt dann zu Marco Reus und bleibt dann gedanklich hellwach, sprintet mit nach vorne, bietet sich wieder an, spielt dann den Pass und dann letztendlich dann der tolle Abschluss von Felix Metscher. Das sind so diese Spielzüge, die man in dieser Saison in der Form noch nicht häufig gesehen hat und wo man einfach sagen muss, wenn Borussia Dortmund das öfter auf den Rasen bringt, dann hat das Ganze nicht nur eine andere Wucht, sondern dann hat es auch eine andere spielerische Qualität. Und dann merkte man, Patrick, relativ deutlich, oh, das ist der Stimmungsdämpfer und Paul Lambert hatte mir ja vor dem Spiel gesagt, you have to silence the crowd. Du musst zusehen, dass du hier diese Newcastle-Fans ruhig stellst, weil die sind wirklich der 12. Mann. Und das ist denen wirklich spätestens mit dem Tor gelungen.
Hat er dir das am Vorabend noch bei einem Bierchen erzählt? Das zur Erklärung, Medienabend haben wir dann immer Sponsoren, Medienabend mit Borussia Dortmund, meist in schicken Restaurants, war auch auf jeden Fall an diesem Abend so. Wir saßen zusammen an einem Tisch, Olli, Kollege Dirk Krampe und Jonas Ortmann, Ruhrnachrichten, Bild auch. Und du hast immer so ein bisschen rübergeguckt und hast gesagt, der Paul Lampert hat mich vorhin erkannt, der ist auch hier. Wir an unserem Tisch haben Bier getrunken, muss aber sagen, es war kein gutes Bier, was ich komisch fand, weil die ganzen Pubs in Newcastle, die haben mein Herz schon ein bisschen höher schlagen lassen. Das war schon sehr geil, aber da gab es irgendwie so Bier, war jetzt kein Draft-Bier, sondern war so ein bisschen aus der Flasche, ne? Irgendwie. Was war das? Berlin Brewery oder sowas? Oder Berlin Bavaria? Also war ein bisschen komisch, aber das Essen war
genial. Ja, genau. Es war deutsches Bier, muss man sagen. Und es hat aber leider nicht gut geschmeckt, aber dafür war das Essen sehr, sehr gut. War sehr gut gewesen.
Das stimmt, ne? Das stimmt. Da hatte das ja Paul Lambert wahrscheinlich gesagt, ne?
Genau. Paul war da, waren auch mehrere alte Borussen, Günter Kutowski beispielsweise, der auch die Reise da mit angetreten hatte. Und für mich ist das immer schön, weil ich kannte die Jungs ja noch aus der Zeit, als sie selber gespielt haben. Und ich freue mich jedes Mal, gerade wenn ich Paul Lambert sehe, der jetzt dann auch nicht so häufig dann nach Deutschland kommt, zurzeit auch verfügbar ist, wieder auf der Suche nach einem Trainerjob ist. Sehr angenehmer Typ. Mittlerweile kann ich ihn sogar verstehen. Damals, als er als Spieler beim BVB war, der hat ja so einen harten Glasgow-Region-Akzent gesprochen. Keine Chance, den zu verstehen. Ich weiß, mir vollkommen unklar, wie sich überhaupt irgendjemand bei Borussia Dortmund damals hat mit Paul Lambert verständigen können. Mittlerweile geht's. Nee, und da haben wir halt über Newcastle gesprochen, über die Entwicklung dieser Mannschaft. Und Paul Lambert war relativ zuversichtlich, dass Borussia Dortmund da was machen kann. Und es ist dann ja tatsächlich auch gelungen, weil ich finde, mehrere Spieler wirklich an ihr Leistungslimit gekommen sind, was man von ihnen in dieser Saison noch nicht so häufig gesehen hat. Beispielsweise Felix Metscher mit einem richtig starken Spiel. Ich fand, dass man da in Newcastle zum ersten Mal im Rahmen eines Pflichtspiels erkennen können, was die BVB-Verantwortlichen in ihm gesehen haben. Natürlich wird er kein Jude Bellingham werden, überhaupt keine Frage. Aber er hat bestimmte Fähigkeiten, die eigentlich ja fast jeder Mannschaft gut zu Gesicht stehen. Er ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler, kann den kompletten Bereich zwischen den beiden Strafräumen abdecken, schafft es mit wirklich sehr klugen, auch langen Pässen für Spielverlagerungen zu sorgen, ist körperlich robust, ist kopfballstark und, wie gesagt, was zu beweisen war, kann auch selbst torgefährlich sein. Wir hatten schon überlegt, ob wir ihn eventuell zum Spieler der Woche machen. Wir haben uns dann aber doch für jemanden anderen entschieden. Und Patrick, wir haben uns auch für jemanden anderen entschieden, als es sich die UEFA entschieden hat nach diesem Spiel in Newcastle.
Oh ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ich war ein bisschen verwundert, wer nach dem Newcastle-Spiel die Trophäe bekommen hat. Und ich glaube, dass derjenige auch ein bisschen in sich reinschmunzeln musste. Es gab jemanden, der war nicht ganz so amused darüber, dass Daniel Mahlen, also der war das, der diese Trophäe bekommen hat. Von mir hat er übrigens eine Note 3-4 in dem Spiel bekommen und ich habe einige besser gesehen. Ich hatte zum Beispiel, glaube ich, Schlotterbeck hatten wir eine 1-2 gegeben. Wir hatten Metscher eine 1-2 gegeben. Gregor Kobel hat eine glatte 1 bekommen. Und deswegen, ich nehme es ein bisschen gerade vorweg, deswegen ist es völlig klar, nicht nur basierend auf dem Spiel in Newcastle, sondern auch basierend auf dem Frankfurt-Spiel bis zu seiner Auswechslung wirklich überragend gehalten. Und deswegen ist kein geringerer als Gregor Kobel unser Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Also, Ehre, wem Ehre gebührt. Wir sind halt nicht die UEFA, wir sind Patrick Berger und Olli Müller. Und ich glaube, dass wir in diesem Fall richtiger gelegen haben als diese UEFA-Kommission. Wie auch immer.
Das glaube ich auch.
Er ist verdientermaßen, finde ich, unser Spieler der Woche. Und in Newcastle war er für mich. Darüber gibt es, finde ich, eigentlich keine zwei Meinungen. Gibt es offenbar doch, aber eigentlich dürfte es keine geben, finde ich. In Newcastle war er Man of the Match. Und was ganz interessant war, ich hatte das gar nicht mitbekommen, dass Donny Mahlen Man of the Match geworden ist seitens der UEFA. Aber Patrick, du wie immer hast es mitbekommen und du hast Gregor Kobel, wie ich finde, auf sehr nette, bisschen humoristische Art und Weise damit konfrontiert. Und ich schlage mal vor, wir hören rein in dieses kurze Zwiegespräch zwischen Patrick Berger und Greg Kobel.
Ich weiß, dass Sie Ihren Teamkollegen immer sehr viel gönnen. Donny Mahlen ist aber heute Man of the Match geworden. Hätte das nicht jemand anders sein müssen?
Ach, das passt auch. Am Ende vom Tag wäre ich natürlich, wäre immer schön, wenn ich einen gewinnen würde. Ich habe bisher, kriege ich irgendwie nie einen, auch wenn ich mal dabei bin. Aber ja, du, es ist wie es ist, muss ich mir klarkommen. Von daher, Donny, du, ich gönne es meinen Teamkollegen immer. Aber wäre natürlich schön, wenn ich auch mal einen kriege, klar.
Mögen die Torhüter nicht so bei der UEFA?
Nee, ich hoffe, die mögen die Torhüter nicht so. Das ist so.
Ja, also er hatte schon mit Humor genommen. Man hört ihn ja durchaus herzhaft auch lachen, den BVB-Keeper Gregor Kobel in dieser Situation. Aber so ein bisschen könnte ich mir vorstellen, Patrick, du standst ihm ja nun direkt gegenüber, so ein bisschen hat er sich schon geärgert. Ich glaube, der hätte wirklich gerne diese Auszeichnung bekommen da in Newcastle.
Ja, das ist auch das, was ich so mitbekommen habe. Wie gesagt, er hat das dann weggelächelt. Das war ja auch ein paar Minuten dann später. Aber im Kabinengang muss Gregor wohl zu einem der UEFA-Kollegen so aus Spaß gesagt haben, come on, Donny, really? So, er muss da schon, also er gönnt es ihm, das glaube ich ihm auch zu 100%. Aber wer Gregor Kobel kennt, der weiß auch, dass er so ein Ding sehr gerne mal bei sich stehen haben würde. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass der in seiner Karriere noch einige Champions League Awards für den Man of the Match stehen haben wird. Wobei Torhüter tatsächlich eher nicht so oft von der UEFA gewählt werden. Das ist einfach
aber
so.
Aber manchmal ist das tatsächlich mit diesen Awards so eine Sache. Ich kann mich noch erinnern, dass beispielsweise Oliver Kahn ist zum Spieler der WM 2002 gewählt worden.
2002,
so,
genau.
Und da ist die Wahl allerdings von Journalisten, die akkreditiert waren, gewählt worden. Und da ist die Wahl schon vor dem Finale durchgeführt worden. Und im Finale begeht er dann natürlich den entscheidenden Fehler, der dafür sorgt, dass halt nicht Deutschland, sondern Brasilien Weltmeister geworden ist. Shit happens. Hat er vielleicht trotzdem verdient, diese Auszeichnung? Ich kann mich noch an ein Weltpokalfinale mit Beteiligung von Borussia Dortmund erinnern, in den 90er Jahren gegen Belo Horizonte. Da wurde völlig überraschend Andi Möller zum Spieler des Spiels gewählt worden, obwohl es da wirklich unter anderem einen überragenden Paulo Sousa hatte. Den habe ich anschließend noch so ein bisschen gefrotzelt, weil als Preis bekam Andi Möller damals tatsächlich einen Toyota-Kleinwagen geschenkt. Ich weiß auch gar nicht, wie er den von Tokio aus mit nach Deutschland gekriegt hat, ob er ihn überhaupt mit nach Deutschland gekriegt hat. Auf jeden Fall habe ich Paulo Sousa, den Portugiesen, mal so ein bisschen gefrotzelt, dass Andy, take your car home, ob Andi Möller jetzt sein Auto mit nach Hause nimmt. Also wie auch immer, das läuft dann manchmal ein bisschen anders. Aber in jedem Fall, tolles Spiel von Gregor Kobel, das muss man sagen. Und ja, Borussia Dortmund hat sich in der Champions League zurückgemeldet. Das ist sicherlich, ja, A, im Hinblick auf den Wettbewerb extrem wichtig gewesen und B, natürlich auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Mannschaft, weil das gibt natürlich großes Selbstvertrauen. Es wurde ja vorher viel darüber geredet, nachdem man den Saisonstart hatte und gesehen hat, okay, du verlierst dann in Paris, du gewinnst nicht gegen den AC Milan und in der Bundesliga hast du noch nicht so die richtig starken Gegner gehabt bislang. Da wurde ja so ein bisschen dann auch gemunkelt, ja, der BVB, ob sie richtig starke Mannschaften schlagen können. In dem Spiel haben sie es bewiesen, das hat Kobel an anderer Stelle auch gesagt, wir können, wenn wir wollen, jeden schlagen. Das gibt natürlich Mut für die kommenden Aufgaben. Trotzdem, in Frankfurt dann, Patrick, erstmal musst du auch da wieder, wie heißt es so schön, diese Relevanz beweisen und zeigen, dass du zurückkommen kannst.
Genau, und das haben sie getan. Auch ein Stück weit dank Gregor Kobel, was eigentlich absurd klingt, weil der nur 25 bzw. 26 Minuten gespielt hat, musste dann, weil er einen Ellenbogenschlag von Nico Schlotterbeck abbekommen hat, ausgewechselt werden. Dafür ist Alex Meyer reingekommen, aber bis dahin hat er einen Ball gehalten, der war wirklich unmenschlich, fand ich. Und kurz vor dem, ich glaube das erste, ich habe es nicht ganz im Kopf, Gegentreffer von Marmoush, hat er gleich zweimal überragend gehalten, der Ball ging trotzdem rein, also bis dahin flankensicher, auf der Linie sicher, im 1 gegen 1 sicher, lange gewartet teilweise und dann kam die Fußabwehr. Also das muss man erstmal hinkriegen, in 25 Minuten so ein gutes Spiel zu machen, dass beispielsweise auch die Kollegen vom Kicker ihm eine Note 2 bekommen haben, ja. Weil oft ist es so, dass dann Spieler, die, weiß ich nicht, 20, 25 Minuten spielen, eine Note 3 oder 3,5 dann kriegen, gerade als Torwart, wenn man sich nicht auszeichnen kann. Also das war schon verrückt, deswegen Gregor Kobel zu Recht unser Spieler der Woche. Aber du hast das Stichwort Resilienz angesprochen, Olli, und das ist so ein schönes neues Modewort auch im Fußball, Widerstandsfähigkeit. Aber das muss man schon sagen, dass das den BVB aktuell auszeichnet und das vielleicht das Positivste aus diesem Spiel gegen Frankfurt war, dass die Mannschaft einfach, ich zitiere da ganz gerne meinen Sport1-Kollegen Christopher Michel, der zuvor das über die Eintracht berichtet, der saß neben mir und hat gesagt, ey, die sind einfach nicht kaputt zu kriegen, die Dortmunder, die sind nicht kaputt zu kriegen. So. Und deswegen trifft das, glaube ich, ganz gut zu, die sind nicht kaputt zu kriegen, ist einfach so aktuell. Also das muss man dann schon sagen. Gibt eine Szene, über die wir später auch nochmal sprechen, Julian Brandt, der beispielsweise diesen eklatanten Ballverlust vor dem 2:3 hatte, wo sich Mats Hummels so tierisch aufgeregt hat, weil er mit der Hacke diesen Ball verloren hat. Und ein paar Minuten später schießt genau dieser Julian Brandt das Tor. Also auch dann Fehler ausbügeln, auch Dinge wieder gut machen. Das ist schon ein gewisser Reifeprozess, den es in der Mannschaft gibt. Und da muss man sagen, das ist ein positiver Punkt aus diesem Spiel, was man gerne gewonnen hätte, weil jetzt sind es dann doch zwei Punkte, die man Rückstand auf die Bayern hat und könnten am Ende 5 sein. Hoffen wir natürlich nicht aus BVB-Sicht.
Ja, das ist richtig. Wir wollen allerdings, und das müssen wir einfach machen, im Hinblick auf dieses Spiel von Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt, über so ein paar Begleitumstände sprechen, über die wir auch schon häufiger in dieser Saison gesprochen haben, über die wir schon in der vergangenen Saison sprechen müssten. Fassen wir so zusammen. Immer wieder Ärger mit dem VAR. Hier kommt unser Aufreger der Woche.
Aufreger der Woche.
Der Schiedsrichter, oder besser gesagt die Schiedsrichter, standen bei diesem Spiel einmal mehr im Mittelpunkt. Irgendwie so oft, wie es bei den Spielen Frankfurt gegen Dortmund in der Vergangenheit ist. Das Spiel entwickelt sich, finde ich, immer mehr zu so einer Art Evergreen. Sind immer packende, begeisternde Spiele, die beiden Mannschaften sich liefern. Nicht erst seit dem Aufeinandertreffen in Frankfurt unter Jürgen Klopp. Bei dem Spiel war ich damals auch als Reporter, als noch jüngerer Reporter, als ich der ohnehin schon bin, im Stadion. Das, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Es ging auch 3-3 aus, aber der Spielverlauf war ein bisschen anders. Da ist, glaube ich, damals die Eintracht noch zurückgekommen, ne?
Definitiv, genau. Aber wie gesagt, es sind häufig sehr emotionale Spiele und eben die äußeren Bedingungen waren ja vergleichbar denen in Newcastle, ne? Dauerregen.
Dauerregen, ja, das stimmt. Nur im Frankfurter Waldstadion wird man nicht so nass wie in Newcastle. Das war nämlich schon echt verrückt, was in Newcastle los war. Also da habe ich mir gedacht, irgendwie schon geil und kultig, aber dann dachte ich mir, ihr habt hier einen Scheich, der euch 350 Millionen in 2 Jahren reinbuttert an Spielern. Macht doch mal oben das Dach halbwegs dicht, was ist da denn los? Aber,
ja. Erst hatte ich mich gefreut, weil ich gedacht, wow, das sind ja coole Presseplätze. Wir saßen ja. Also ganz erste unten Reihe. Dran. Ja. Erste Reihe fast hinter den Trainerbänken. Also du konntest auch die Anweisungen von Edin Terzic oder Eddie Howe gut verstehen. Und den Nachteil der Plätze habe ich dann natürlich gemerkt, als das Wasser von oben gekommen ist. Ja gut, die kannst du als VIP-Plätze nicht verkaufen. Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Deshalb haben sie uns da wahrscheinlich hingesetzt. Aber wir wollten ja über den Aufreger der Woche reden. Genau. Es waren in der Tat mehrere Aufreger. Gehen wir mal der Reihe nach durch.
Ja, gleich und zwar, 4, ne? Kriegst du alle 4 zusammen? Wenn nicht, machen wir Schwarmintelligenz.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege sie zusammen, aber auch nur deshalb, weil ich sie mir rausgeschrieben habe. Ansonsten kannst du ja gar nicht mehr hinterherkommen. Überhaupt keine Frage. Also, zunächst mal Handelfmeter für Eintracht Frankfurt nach einem Handspiel von Marius Wolf. Ja, und das ist eine Geschichte, wo man, kannst du ja deine Meinung gleich dazu sagen, also wo ich leider sagen muss, so beschissen ich das auch finde, weil da kann natürlich null von Absicht die Rede sein, die aber regeltechnisch einfach gestützt wird. Diese Entscheidung, die dann ja nach Intervention durch den VAR getroffen worden ist, nämlich dann Handelfmeter für Frankfurt zu geben, oder?
Ja, also tatsächlich, jetzt bin ich ein bisschen unfair, Olli, weil ich habe gerade eben mal parallel gegoogelt, weil ich noch nicht genau wusste, ob der DFB, macht er ja dann immer meist montags seine Entscheidungen nochmal irgendwie revidiert oder Stellung bezieht. Finde ganz interessant, was der DFB gleich zu dieser Szene sagt, damit komme ich gleich. Aber mein erster Impuls war auch, und nein, das habe ich jetzt nicht aus Sympathien zur Frankfurter Eintracht gesagt, sondern wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, ich kann das immer sehr objektiv auch auffassen. Mein erster Gedanke war auch, komplett bescheuerte Regel, weil das darf eigentlich kein Handspiel sein, aber nach den Handspielen, die in der Saison bisher gepfiffen wurden und nach der Auslegung abgespreizte Körperhaltung, Arm unnatürlich in Anführungszeichen draußen, kann man meines Erachtens diesen Elfmeter geben. So, und jetzt sagt mittlerweile der DFB bzw. Peter Sippel zu dieser Geschichte, dass es den Elfmeter nicht hätte geben dürfen. Zwar spricht die Tatsache, dass Wolfs Arm weit vom Körper abgespreizt ist, zunächst für ein strafbares Handspiel, sagt Peter Sippel, das ist, glaube ich, der sportliche Leiter, genau, wenn mich nicht alles täuscht, der Bundesliga-Referees. Doch in diesem Fall liegt dem versuchten Befreiungsschlag des Dortmunders ein normaler Bewegungsablauf zugrunde. Dass der linke Arm dabei in der Ausholbewegung nach außen schwingt, ist als natürlich anzusehen. Deshalb liegt keine unnatürliche Vergrößerung des Körpers vor. Wolf handelt auch nicht absichtlich oder fahrlässig. Er will den Ball nicht aufhalten, sondern aus dem Strafraum befördern. Daher ist das Handspiel nicht strafbar. Verstanden?
Wie die, ja. Also Ausholpegelbewegung, also so, nee, so ganz, um ehrlich zu sein, so ganz habe ich es nicht verstanden. Aber jetzt ganz ehrlich, Handspielregelungen, Handspielentscheidungen, das sind doch das einfach Dinge, mehr, ne? Die versteht kein Mensch mehr, die werden quasi im abstrakten Raum mittlerweile, also die Regel ist relativ kompliziert, irgendwann hat es mal geheißen, entscheidendes Kriterium soll die Absicht sein, das könnte dann jeder nachvollziehen, wenn die Absicht tatsächlich ein entscheidendes Kriterium ist, dann wären wahrscheinlich 80% aller Handelfmeter, die gegeben worden sind, keine gewesen.
Ist sie ja auch eigentlich immer noch, im Regelwerk steht es immer noch so gegeben und ich habe mit ein paar Schiedsrichtern nach dem Wochenende gesprochen, auch Bundesliga-Schiris, und die sagen, wir müssen diese Absicht wieder mehr in den Vordergrund rücken, weil das gibt es eigentlich. Deswegen
ja, bitte, dann macht es doch endlich. Macht es doch endlich, weil so kann es doch nicht weitergehen. Also ganz ehrlich, es vergeht doch kein Spieltag, wo es nicht irgendwie ellenlange Diskussionen darüber gegeben wird und du selbst Fachleute, sprich Trainer, sagst, ich sag dazu gar nichts mehr, weil ich habe davon keine Ahnung mehr. Ich als Kritiker, als Sportjournalist komme mir jetzt auch so vor, wenn ich weiß, scheiße, ich muss mit dem Berger dann am Montag, wenn wir den Podcast aufnehmen, muss ich auch wieder über diese Handspielregelung sagen. Ich sage, was soll ich denn da noch sagen? Ich kapiere es doch selber nicht. Ist doch so. Jetzt soll es angeblich
zweite Szene.
Kein Handelfmeter mehr gewesen sein. Wir lassen das einfach mal so stehen. Ja, dann kommen wir mal auf die zweite Szene. Und das ist eine Szene gewesen, da hat Borussia Dortmund, finde ich, Glück gehabt, denn das war die Situation, als Meier, mittlerweile eingewechselt für Kobel, einen Foul begeht an Marmoush. Kein schweres Foul, er ist einen Tick zu spät dran, erwischt den Ball nicht mehr so richtig, sondern hat dann Kontakt mit dem Fuß von Marmoush. Und da habe ich mich ein klein wenig gewundert, denn da gab es ja dann auch ein Eingreifen des VAR und das tatsächlich Schröder trotzdem dann entschieden hat, keinen Strafstoß für Eintracht Frankfurt.
Genau, das ist eine Entscheidung, die konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil man das schon mehr als deutlich gesehen hat, dass Alex Meier oder dass Marmoush sogar vor Alex Meier am Ball war und er dann mehr oder weniger den Knöchel berührt hat. Die Dortmunder haben das ja auch alle sehr offen zugegeben. Nico Schlotterbeck meinte hinterher bei The Zone, wir haben in der Situation echt Glück gehabt. Alex Meier meinte auch, dass man diesen Elfmeter geben kann. Und jetzt kommt wieder der DFB, der ist sogar einer Meinung wie wir, und spricht gegen den Schiedsrichter Schröder, der keinen Foul gegeben hat. Da sagt Peter Sippel, hier wäre ein Strafstoß die korrekte Entscheidung gewesen, da die Bilder ein Foulspiel von Meier an Marmoush belegen.
Genau.
Das sehe ich 100% genauso. Axel Hellmann, der ja immerhin im Aufsichtsrat der DFL sitzt und auch im DFB-Präsidium, der ein gewichtiges Wort hat, der bei Eintracht Frankfurt Vorstandssprecher ist, der hat getobt am Sonntagabend, aber nicht nur wegen der Entscheidung grundsätzlich, die jetzt die eine Entscheidung, die gegen die Eintracht war, sondern er hat gesagt, er hat eine Revolution des VAR sich gewünscht und er hat gesagt, so macht das Ganze alles andere als Sinn, so ist das alles irgendwie auch eine Farce, hat er gesagt, wenn schon der VAR einschreitet und ihm sagt, das ist ein Foul, du musst das geben, guck's dir an, dann sagt er, kann nicht der Schiri rausgehen und dann nochmal irgendwie überlegen und dann die Entscheidung umändern. Also er sagte, am besten bei Strafstoßentscheidungen oder überhaupt bei kniffligen, brenzligen Situationen im Strafraum alles komplett dem Schiri überlassen und irgendwie nur gucken bei ganz krassen Dingern wie rote Karte oder wie beispielsweise Abseitsentscheidung, da dann den VAR zu nehmen. Das ist ein Vorschlag von Axel Hellmann, über den man vielleicht ein Stück weit diskutieren kann, weil ich weiß auch von vielen Schiedsrichtern, dass die schon irgendwo den VAR gut finden, weil es nochmal eine zweite Hilfe ist, aber weil sich manche vielleicht auch ein Stück weit von ihm überstimmt oder auch mehr sogar unsicher fühlen. Das, finde ich, hat man an Robert Schröder gesehen. Ab dem Zeitpunkt, wo dieser Wirbel und dieser VAR-Chaos mehr oder weniger war, hat er ein bisschen auch das Spiel verloren, hat er die Durchsicht und den Durchblick verloren. Und das ist dann auch einfach für so jemanden nicht gut, dann da rauszugehen, dann die Entscheidung wieder anders zu treffen. Also da hat er sich keinen Gefallen getan und da haben sich die Schiris als solche keinen Gefallen getan. Also das ist schon eine Sache, die ich echt interessant finde. Also ich zitiere da Hellmann nochmal, er sagt, ich glaube nicht mehr, dass das den Fußball besser oder gerechter macht. Es schwächt die Autorität des Schiedsrichters und ich sehe die Gefahr, dass er unseren Fußball kaputt macht. Wir sind in einer Sackgasse, was den VAR angeht. Das finde ich tatsächlich ganz interessant. Weil das Komische ist ja, Olli, der VAR hat ja in dem Fall keinen Fehler gemacht. Der VAR hat ja eigentlich dem Schiri sogar einen Hinweis gegeben. Pfeift das Ding, geh raus, guck's dir an. So, ne? Und dann guckt er sich das an und gibt's dann irgendwie nicht. Also, schwierig.
Also deshalb finde ich eigentlich, ist dieses Beispiel hier, da muss man einfach sagen, da hat der Schiedsrichter falsch gelegen, da hat Schröder falsch gelegen, der VAR, genau wie du es gesagt hast, hat ja durchaus einen berechtigten Hinweis gegeben, guck's dir nochmal an, wir sind der Meinung, es ist ein Foulspiel gewesen, sonst hätte er sich ja nicht gemeldet. Also insofern eigentlich taugt dieses Beispiel jetzt nicht unbedingt für diese These, die Axel Hellmann da aufstellt, gleichwohl, und das konnte man sehr gut, fand ich, in diesem Frankfurt-Dortmund-Spiel sehen. Durch diese Unterbrechung, die natürlich wesentlich mit dem VAR zu tun hatten, das Einschreiten des VAR, ist einfach der Spielrhythmus verloren gegangen. Das Spiel war in der ersten Halbzeit vom Niveau her besser. Das gilt jetzt nicht unbedingt für Borussia Dortmund. Die hatten bessere Hälfte des Spiels nach dem Durchgang, also im zweiten Durchgang. Aber die Dynamik, die Flüssigkeit in den Spielzügen, die ist verloren gegangen. Und das ist nicht gut. Er wird einfach zu häufig zur Anwendung gebracht, der VAR. Ich persönlich bin ja der Meinung, das ist vielleicht so ein kleines spezifisches deutsches Problem. Wenn ich Spiele aus anderen Ligen sehe oder wenn ich beispielsweise auch Turniere mir anschaue, wie die Weltmeisterschaften oder die Europameisterschaften, dann habe ich da den Eindruck, da funktioniert dieses ganze Thema etwas geräuschloser, und zwar nur deshalb, weil der VAR sich tatsächlich wirklich nur bei offenkundigen, klaren Fehlentscheidungen einschaltet und ansonsten nicht. Und so sollte es eigentlich sein. Aber wir Deutschen, wir haben so einen Impuls, wir wollen es irgendwie besonders gerecht machen.
Ne?
Genau. Und dadurch verkomplizieren wir manche Dinge auch. Und das ist sicherlich unschön. Aber jetzt müssen wir der Vollständigkeit halber ja auch noch kurz weiter fortfahren mit den anderen Aufregern, die es dann noch gegeben hat. Als da wären beispielsweise in der Schlussphase
das 2-2 der Dortmunder. Ne?
Exakt. Also das 2-2 für Borussia Dortmund, da steht Füllkrug im Abseits, das ist unstrittig. Die Frage ist nur, ist er passiv oder ist er aktiv, insofern, dass er vielleicht Kevin Trapp die Sicht nimmt. Der Schiedsrichter hat sich festgelegt und hat gesagt, passives Abseits, Treffer zählt. Richtig oder falsch, Patrick Berger?
Ich finde, dass das tatsächlich richtig entschieden war, auch wenn Füllkrug im Abseits war. Aber Trapp hatte für mich komplett freie Sicht auf den Ball, ist sogar noch einen Schritt nach rechts gegangen und ist auch gar nicht mehr groß gesprungen, dass dann der Reklamierarm, der eigentlich Manuel Neuer für sich patentiert hat, nach oben geht. Das ist, glaube ich, eine normale Abwehrreaktion. Ja. Ich finde es völlig in Ordnung. Und übrigens der DFB auch. Sippel sagt da, akzeptabel, das Tor zu geben, weil eben aus den Gründen der Trapp auch eine Bewegung macht und irgendwie die Sicht darauf hat. Letztlich gibt es bei der Frage nach der Möglichkeit, den Ball zu spielen, einigen Interpretationsspielraum. Also klingt so ein bisschen durch. Ich glaube, stimmt nicht jeden zufrieden. Wenn er das Tor wahrscheinlich aberkannt hätte, dann hätte auch niemand meckern dürfen, weil er nur mal im Abseits steht. Aber ich finde, er greift nicht aktiv ein, er macht nicht eine Bewegung auf Trapp zu, er macht seinen Fuß irgendwie nicht groß hin, weil dann, finde ich, ist es tatsächlich eine andere Situation. Er steht mehr oder weniger da, Trapp hat die Sicht, deswegen kann man den Treffer geben. Und da dürfen sich die Frankfurter auch nicht drüber aufregen, finde ich.
Gut, okay, dann sind wir uns da einig. Das haben wir ja verhältnismäßig schnell dann hier abhandeln können. Also jetzt kommen wir zu der Szene, die ich eigentlich eben schon anmoderieren wollte.
Die vierte Szene.
Ja, die letzte, erste Minute der Nachspielzeit. Larssons ziehen gegen Schlotterbeck im Strafraum der Eintracht und man kann es relativ gut in der Fernsehübertragung von The Zone hören. Edin Terzic schon relativ heiser. Klarer Elfmeter, klarer Elfmeter.
Hat man das gehört, ja?
Ja, ja, deutlich, ja, deutlich zu hören. Ja, war es ein klarer Elfmeter? Also für mich war es ein Foul im Strafraum. Ich gehe da mit Terzic. Du auch?
Ja, ja, also ich gehe da auch mit. Ich glaube, da ist so ein bisschen die Rede vom Fingerspitzengefühl, dass man sagt, gibt man das in so einem entscheidenden Moment? Ich finde, ja, warum nicht? Also es ist ein Foul, es ist ein klares Ziehen im Strafraum. Schlotterbeck kann nicht weiterlaufen. Deswegen, auch wenn es da einen Elfmeter gegeben hätte für den BVB, dann wäre das am Ende eine Geschichte gewesen, wo Frankfurt nicht sagen kann, Mensch, warum wird der gepfiffen? Also das ist am Ende schon auch eine Situation, die man so bewerten kann. Da sagt der DFB übrigens in Form von Sippel, Schiri hätte nicht komplett falsch gelegen. Aufgrund der fehlenden Eindeutigkeit ist diese Entscheidung im Rahmen des Ermessensspielraums des Unparteiischen zu akzeptieren. Dass es keinen Eingriff des Videoassistenten gibt, ist deshalb korrekt. Das finde ich im Übrigen auch, weil es jetzt für mich kein ganz klares Vergehen oder ein ganz klarer Verstoß ist, wo man zu 100% sagt, das muss man geben, da muss der VAR eingreifen. Ja. Deswegen finde ich das grundsätzlich okay. Aber ich sag, wenn man das Ding am Ende gegeben hätte, dann hätten sich die Frankfurter definitiv nicht beschweren können. Da muss man im Strafraum eigentlich cleverer hingehen müssen, finde ich.
Definitiv. Also sagen wir mal so, du erleichterst durch dieses Ziehen nicht unbedingt in dem Fall Nico Schlotterbeck zum Ball zu kommen.
Es ist natürlich kein langes Ziehen, ne? Es ist ein kurzes, ja, es ist kein langes Ziehen, ne? So. Mhm. Vielleicht geht das auch noch ein bisschen mit rein, ich weiß es nicht.
Genau, aber ich bin da schon auch, ich kann da den Schiedsrichter verstehen. Nach solch einem emotionalen, turbulenten Spiel, wo es schon so viele Aufreger gegeben hat, wenn du dann
da hast
auch
du
noch
nicht
mehr
die Courage, das Ding zu pfeifen.
Wollte ich gerade sagen, wenn du dann auch noch in der Nachspielzeit einen Strafstoß gibst, der dann möglicherweise das Spiel gegen die Heimmannschaft entscheidest, handelnde Personen sind Menschen. Und das hat man, glaube ich, beim Schiedsrichter in dieser Situation dann gemerkt. Also sind ja jetzt dann doch mehrere Aufreger der Woche gewesen, die wir hier zu besprechen hatten. Aber wir wollen natürlich auch noch ein bisschen in Bezug auf die Leistung von Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt über Fußball reden. Let's talk about football, wie Sir Bobby Robson zu sagen pflegte, den wir übrigens in Form einer Bronzestatue vor dem St. James Park in Newcastle gesehen haben. Patrick, let's talk
mein
about
Gott, da
football.
Da hatte ich ein Fauxpas, Olli. Da meinte ich nämlich, als wir vor dem standen, dass mir der Name jetzt nicht so wirklich was sagt. Und Burkhard Hupe meinte, was? Das ist ja einer der größten Trainer Englands gewesen, Nationaltrainer 1990.
Ja.
Ich sage, Burkhard, da war ich ein bisschen zu jung.
Ja gut, okay, auf jeden Fall. Es mögen die Engländer ja ihre Helden dann auch in Bronze zu gießen und vor die Stadien zu stellen. Ich finde das an sich wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Tradition.
Aber heißen die alle Sir Bobby oder was ist da los?
Ja, der ist geadelt worden. Er ist zum Ritter geschlagen worden dann irgendwann.
Ja, okay, mit dem Sir verstehe ich. Aber Bobby, das ist ja lustig, wie Bobby Charlton. Also beide irgendwie, ist das Robert, ja, oder?
Um ehrlich zu sein, ja, da muss ich jetzt passen. Also das ist die Kurzform für Robert, das auf jeden Fall. Aber es gibt auch Menschen in England, die heißen vielleicht gar nicht Robert, sondern tatsächlich Bobby. Also müsste ich nochmal nachschlagen. Also auf jeden Fall, wir wissen, von wem wir reden. Aber über den wollten wir eigentlich gar nicht reden, sondern wir wollten über jemanden reden, von dem wir in den letzten Wochen meistens relativ kritisch gesprochen haben und von dem wir uns sehnlichst gewünscht haben, dass er wieder zu alter Form findet, weil er so ein paar Eigenarten hat in seinem Spiel, die Borussia Dortmund sehr, sehr gut zu Gesicht stehen. Und umso froher sind wir eigentlich, dass er das jetzt halt wieder zeigen konnte. Die Rede ist von Karim Adeyemi, der tatsächlich in Frankfurt, nachdem Edin Terzic zur Pause dann ja einen Doppelwechsel vollzogen hat. Adeyemi ist gekommen, Moukoko ist gekommen, hat das System auch umgestellt hin zu einem Zweispitzensystem. Und das tat dem Spiel von Borussia Dortmund gut. Karim, so sieht es zumindest aus, scheint jetzt wieder auf einem guten Weg zu sein.
Mhm. Das finde ich auch, ist eingewechselt worden. Vor allen Dingen hat er den Treffer zum 3-3 auf Brand vorbereitet, ist an Dina Ebimbe vorbeigesprintet, bis zur Grundlinie gezogen und einen sehr scharfen Pass reingegeben. Man hat dann auch gesehen an seinem Jubel, wie er sich abgedreht hat in Richtung Frankfurt-Fans und einfach geschrien hat und die Fäuste geballt hat. Da ist Jule Brandt sogar noch zu ihm hin und meinte, komm, zurück, wir machen hier weiter und gehen aufs Vierte. Das war aber der Karim Adeyemi, den man, glaube ich, von ihm am Ende man sehen will als Dortmunder, der er auch am Ende sein möchte, ist ja unter sehr vielen Vorschusslorbeeren geholt worden für mehr als 30 Millionen Euro von Salzburg als eines der größten und vielversprechendsten Talente in Europa. Das schlummert, das steckt auch definitiv in ihm drinne. Ich halte ihn für einen herausragenden Fußballer. Er ist manchmal ein bisschen zu verspielt. Manchmal fehlt da dieser letzte Biss und dann gibt es natürlich die ganzen Geschichten mit Loredana und seiner Beziehung und das kommt natürlich auch immer nochmal mit rein und ganz schnell auch in den sozialen Netzwerken bei irgendwelchen Leuten, die dann irgendwas Böses und Negatives finden müssen. Ich finde, das hat nichts damit zu tun, das sollte man schon durchaus trennen, hat er auch selbst irgendwann mal gesagt, dass man das bitte rauslassen soll, weil Fußball ist am Ende Fußball und da spielen schon viele Faktoren rein, aber auch nicht irgendwie jedes Ding, aber ich finde, in ihm steckt unfassbar viel drinne und Olli, wir hatten die Möglichkeit, nach dem Spiel mit Karim Adeyemi zu sprechen, nicht nur ich, sondern auch alle anderen Kollegen, die in der Mixzone drumherum standen. Mixzone-Situation ist eben kein 1-zu-1-Interview mit einer Person, so wie ich oder wir es oft für Sport1 oder auch die DFL tun und machen, sondern mehrere Kollegen, die drumherum stehen, die dann einfach Fragen stellen dürfen. Und dadurch, dass es so kurz und knackig und kurzweilig war, haben wir uns einfach mal gedacht, können wir das Mixzone-Gespräch mit uns Reportern und Karim Adeyemi einfach mal so senden. Und das zeigen wir euch hier. Ihr könnt mal reinhören in unser Interview der Woche.
Interview der Woche.
Bist du happy über das Ergebnis heute? Vor allen Dingen, weil du auch ein schönes Ding dann vorgelegt hast.
Happy nicht. Ich glaube, ich oder das Team, wir wollen immer gewinnen. Und das haben wir heute nicht geschafft. Aber was positiv war, wir sind zweimal zurückgekommen. Ich glaube auch, dass wir nochmal das Spiel richtig drehen könnten und gewinnen könnten. Aber heute war das Glück nicht bei uns. Und jetzt können wir einfach nur aufs nächste Spiel schauen und die Sachen, die wir heute nicht so gut gemacht haben, besser machen.
Das nächste Spiel ist ja das gegen Bayern. Spielt das eine Rolle, dass ihr da jetzt nicht punktgleich ins Spiel geht? Wäre ja wahrscheinlich das Ziel gewesen,
logischerweise. Nein, so eine große Rolle spielt es nicht. Gegen Bayern ist immer ein spezielles Spiel und wir spielen zu Hause. Ja, da ist alles möglich. Und wenn wir die Sachen, die wir heute nicht so gut gemacht haben, besser machen, können wir auf jeden Fall auch gewinnen.
Irgendwie sind die Spiele hier in Frankfurt immer so ein bisschen mit Schiri und Entscheidungen, war letztes Jahr ja so ein bisschen selbst mit drin oder ziemlich deutlich sogar. Jetzt wieder einige Situationen. Wie hast du die Schiri-Leistung insgesamt erlebt? Habt ihr euch irgendwo in Richtung vielleicht benachteiligt gefühlt oder vielleicht sogar ein bisschen Glück gehabt?
Ja, Frankfurt ist immer kritisch. Also jetzt kann ich nichts über Schiri sagen. Letztes Jahr, das ging in die Hose für mich. Deswegen würde ich einfach nichts sagen und sagen, dass das Spiel nicht ausreichend war. Und wenn wir am Schluss hier im 3-0 gewinnen, dann tut auch niemand mehr diskutieren über den Schiedsrichter. Deswegen lasse ich das heute mal.
Lass uns nochmal über deine Situation sprechen. Du hast ja mit Problemen zu kämpfen. Jetzt hast du mal 45 Minuten gespielt. Tut dir das gut? Wie hast du deine eigene Leistung wahrgenommen?
Gut tut es mir immer, zu spielen. Die Sache ist halt, man baut Selbstvertrauen auf. Die letzten Wochen waren nicht einfach für mich. Fürs Team läuft es aber gut. Wir haben gut gespielt. Und das ist vielleicht für mich auch das Wichtigste, dass wir gewinnen. Und für mich ist es auch wichtig, dass ich stärker zurückkomme, der Mannschaft helfe. Und heute habe ich das mit einem Assist gemacht. Und darüber bin ich natürlich glücklich.
In der ersten Halbzeit hattet ihr ja große Probleme über die Seite von Rami Benzebaini. Du warst jetzt mit ihm auf der Seite. Was hat Edin Terzic gesagt? Wie sollt ihr das besser verteidigen?
Ja, die sind sehr, sehr hoch gestanden, Frankfurt, die haben direkt gekontert. Also war es für mich auf meiner Seite auch nicht einfach mit Rami, weil die einfach direkt den Ball tief gespielt haben. Und perfekt war es nicht, aber am Schluss können wir es auf jeden Fall noch besser machen.
Du hast über deine Szene gesprochen, die ja echt super war auch, die zum Tor von Jule geführt hat. Sind das so Momente, an denen du dich aufziehst, wo du sagst, das ist genau das, wo ich Selbstvertrauen bekomme?
Ja, absolut. Ich glaube, das kommt, glaube ich, genau richtig.
Ja, wie gesagt, zufrieden bin ich noch lange nicht. Dieser Assist tut mir natürlich gut. Ich hätte mir gewünscht, dass wir das Spiel heute gewinnen. Aber am Schluss haben wir einen Punkt jetzt auch mitgenommen und wir bauen natürlich aufs nächste Spiel.
Vielleicht noch einmal ganz kurz, was hast du gemacht jetzt in den letzten Wochen, dass du jetzt so zurückkommst? Dass man mal irgendwas speziell im Training verändert? Oder
hart gearbeitet, jeden Tag.
So einfach, oder?
Einfach ist es nicht. Spiel und Training ist was ganz anderes. Würde ich jetzt mal so sagen. Und man holt sich über das Training das Selbstbewusstsein. Im Spiel, wie gesagt, ist ganz was anderes. Und wenn du dann, sag ich mal, einen Assist oder ein Tor machst, kann es vielleicht auch mal auf deine Seite gehen und vielleicht im nächsten Spiel dich noch besser ins Spiel bringen.
Neue Frisur war kein Glücksbringer, oder?
Nein. Also, das habe ich nur gemacht, weil es heute wieder geregnet hat und nicht so ausgehen soll wie in Newcastle.
Danke.
Ja, die Frage mit oder nach der Frisur, die musste natürlich nochmal gestellt werden vom Bildkollegen Yannick Hüber. Übrigens, der andere Kollege, der zu hören war Marian Laske von der WAZ und ich weiß gar nicht, ob Kevin Pinnow von den Ruhrnachrichten auch eine Frage gestellt hat, jetzt in dem Interview. Ja, aber ganz, ganz nettes Ding. Frisur von Karim Adeyemi wurde viel diskutiert und zitiert. Olli, wir haben über dich gesprochen mit deiner Tesco-Mütze. Karim Adeyemi hatte die nicht und deswegen sah seine Afro-Lockenfrisur sehr zerzaust und hinüber aus. Und jetzt hat er ein bisschen den Sané gemacht und einen Zopf draus gemacht. Und auch das war natürlich wieder Thema. Und er hat gesagt, hat er nur gemacht, weil es wieder geregnet hat und in Newcastle eben nicht so gut ausgegangen ist für ihn. Also ja, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr kurzweilig und interessant. Ja, ein ganz, ganz toller Spieler, der, wenn er so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit reinkriegt, echt noch für Furore sorgen kann. Genauso wie das, will ich auch nochmal kurz anreißen, Youssoufa Moukoko getan hat. Ja. Auch eine positive Erscheinung beim BVB an diesem Wochenende, wurde eingewechselt, hat das 2:2 erzielt und ich habe mich dann so aus dem Affekt heraus zu einem Tweet hinreißen lassen, Olli, bin da mal gespannt, was deine Meinung ist. Ich gucke nämlich extra nochmal nach, was ich getwittert habe im Wortlaut. Ich hatte geschrieben mit kleinem Gruß an Edin Terzic und Co., der übrigens heute am Montag Geburtstag hat. Ich habe ihm meine kurze Glückwunsch-SMS geschrieben. Wir wollten noch Kaffee und Kuchen hinkriegen, bevor wieder die Vorbereitung mit Hoffenheim weitergeht. Also in dem Sinne alles gut und herzlichen Glückwunsch an Edin Terzic. Ja, ich habe da gesagt, was Moukoko angeht, Moukoko einfach spielen lassen, das sage ich ja die ganze Zeit schon. So, was sagst du dazu? Ist es so einfach?
Nee, ist es offenbar nicht.
Natürlich nicht.
Nein, ja. Ich meine, man muss ja auch gucken, er kam jetzt in Frankfurt zur Pause rein. Das ist für ihn ja schon mal ein Fortschritt, dass er relativ früh dann reingewechselt worden ist. Aber er ist reingekommen und das war natürlich verbunden, ist zusammen mit Adeyemi reingenommen worden. Und das war natürlich verbunden mit einer Systemumstellung. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, haben wir schon häufiger thematisiert. Youssoufa Moukoko ist ein Stürmer, mit dem Edin Terzic nicht plant, in seinem bevorzugten und fast ausnahmslos in dieser Saison praktizierten System, was da lautet, ein Stoßstürmer vorne drin, sei es Sebastian Haller oder nach dessen Verpflichtung dann Niklas Füllkrug plus zwei Außenstürmer plus ein offensiver Mittelfeldspieler da hinten. Youssoufa Moukoko sieht er offenbar nur in einem Zweierangriff vorne und nicht in dieser Rolle als Stoßstürmer. Und das glaube ich, auch wenn er da jetzt gezeigt hat, dass er durchaus dran ist und dass er, und das betont Edin Terzic ja auch immer wieder, der trainiert relativ gut, der gibt Gas, der lässt sich nicht hängen. Also, dass er möglicherweise tatsächlich dran ist und leistungsmäßig dran ist, häufiger zu spielen, dass ich glaube nicht, dass sich seine Einsatzchancen drastisch erhöhen werden, trotz einer möglicherweise guten Entwicklung. Und das ist fast schon eine gewisse Tragik. Gucken wir jetzt mal auf die kommenden Spiele. Du spielst gegen Hoffenheim und spielst dann gegen den FC Bayern. Ich glaube nicht, dass Terzic in einem dieser beiden Spiele wieder mit einem Zweierangriff spielen wird, mit zwei Mittelstürmern, sondern ich glaube, dass er wieder zu seiner alten Offensivformation zurückkehren wird. Und das bedeutet für Youssoufa Moukoko sehr wahrscheinlich wieder ein Platz auf der Bank. Deshalb, wie gesagt, Dein Tweet in allen Ehren. Ich glaube nicht, dass Edin Terzic auf ihn hören wird und ihn umsetzen wird.
Na, nee, wahrscheinlich nicht. Aber das war so aus dem Gefühl heraus. Und ich finde das tatsächlich, also ich finde, klar, Edin mag dieses 4-2-3-1-System, gerade auch mit dieser Doppel-6, um hinten noch eine gewisse Stabilität zu haben. Ich finde trotzdem, je nach Gegner, je nach Matchplan, warum nicht auch mal mit einer Doppelspitze spielen?
Absolut, absolut. Ich sehe das genauso.
Ich finde, ja, Moukoko ist aktuell vor Sebastian Haller bei all seinen, wenn man auf die Fitnesswerte guckt und auf, ja, auf das bisherige Formtief von Haller. Also da finde ich sogar eher mit Blick auch Afrika Cup, wenn er weg sein wird, Elfenbeinküste, da hat er ja einen sehr, sehr großen Anteil oder ist auch wichtig als Spieler der Elfenbeinküste, Haller. Wenn der mal weg ist, dann finde ich, muss er auch eher gucken, dass er irgendwie wieder Nummer 2 dann hinter Moukoko wird, wenn er denn so weitermacht. Deswegen finde ich schon, BVB hat 3 ordentliche Stürmer. Finde schon, dass er da ein bisschen mehr vielleicht auch nochmal auf den jungen Spieler setzen soll, um vielleicht auch, wenn man ihn dann verkaufen oder verleihen will, ein bisschen auch in das Schaufenster zu stellen.
Ja, definitiv.
Einer, Olli, der tatsächlich ein sehr schwaches Spiel gemacht hat, das wollen wir auch nochmal anreißen, weil das tatsächlich sehr eklatant war, was die Leistung gegen Frankfurt angeht, war Rami Benzebaini. Der hat die, ja, Abwehrseite überhaupt nicht zubekommen, überhaupt nicht im Griff gehabt. Die Frankfurter haben das immer wieder versucht, mit Chaibi, mit Marmoush zu überspielen, Druck zu machen auf diese Seite. Und da war Benzebaini wirklich ein krasser Unruhefaktor, Unsicherheitsfaktor. Ich glaube, die Kollegen vom Kicker haben ihm eine 5 gegeben, wenn mich nicht alles täuscht, die Watz und die Kollegen der Bild sogar eine 6, meine ich. Also das hat es schon auf jeden Fall in sich gehabt. Er hat natürlich auch ein bisschen Probleme gehabt, weil, zu Recht ausgewechselt, Gio Reyna mindestens mal genauso schlecht die Seite zugemacht hat und nach hinten verteidigt hat. Dadurch gab es sehr, sehr große Lücken. Das war dann eben auch für Benzebaini nicht einfach, aber das war schon eine Leistung, die war wirklich nicht gut, und auf diese Leistung war auch oder wurde auch Sebastian Kehl angesprochen. Das habe ich nämlich getan und wollte mal wissen, wie er das gesehen hat, die Leistung von Rami Benzebaini, speziell auch die linke Abwehrseite. Und hier ist die Antwort von Sebastian Kehl.
Man konnte sehen, dass die Frankfurter über diese Seite deutlich erfolgreicher waren. Und ja, wir haben womöglich da heute auch Fehler gemacht im Stellungsspiel und im Zusammenspiel, im gemeinsamen Verschieden und Verteidigen. Das können wir besser.
Frau Benzebaini, speziell da noch ein bisschen Zeit? Oder ist er noch nicht so der Stabilisator, wie man es wahrscheinlich erhofft hat, oder?
Ja, ich finde, er hat schon deutlich stabile Spiele gemacht in dieser Saison. Und aber heute waren womöglich nicht. Da ist er nicht alleine für verantwortlich, sondern in dem immer noch ein Gruppenthema. Aber auch er kann sicherlich Situationen an der einen oder anderen Stelle besser lösen.
Ja, eine relativ nüchterne, sachliche Analyse von Sebastian Kehl, der da auch nichts beschönigt. Das war kein gutes Spiel von Rami Benzebaini. Wie gesagt, du hast es ja eben auch schon erwähnt, insgesamt die linke Seite fiel deutlich ab in Frankfurt. Muss allerdings Rami Benzebaini da auch zugutehalten, finde ich. Ich fand, er hat ein gutes Spiel in Newcastle gemacht. Da liefen die meisten Angriffe der Engländer,
das stimmt,
über,
ja,
die rechte Dortmunder Abwehrseite. Links brannte nicht relativ viel an. Und wenn man seine Entwicklung so in Gänze sieht, dann muss man, finde ich, schon auch feststellen, dass ich glaube, er mit dazu beigetragen hat, dass der BVB in dieser Saison bislang, die jetzt spielerisch noch nicht, sagen wir mal, Glanzlichter in Serie hervorgebracht hat, dass der BVB über, ja, eine durchaus vorhandene defensive Stabilität verfügt. Dazu zählen für mich in erster Linie die Innenverteidiger Hummels und Schlotterbeck, die bislang eine richtig starke Saison spielen. Das sind ja die meisten spielen. Süle ist so ein bisschen hinten dran, aber auch wenn er mal reinkommt, gibt es nicht unbedingt einen leistungsmäßigen Abfall. Also in erster Linie ist das schon, finde ich, den Innenverteidigern zu verdanken, aber auch Rami Benzebaini, finde ich, trägt seinen Teil mit dazu bei. Wenn man ihn insgesamt bewertet, dann darf man nicht vergessen, er ist ein ganz anderer Spielertyp als Rafael Guerreiro, der natürlich gerade, was das technische Element angeht, was den Spielaufbau angeht, über deutlich mehr Möglichkeiten verfügt. Aber ich glaube schon, dass er jemand ist, Benzebaini, der auch wenn er jetzt in Frankfurt nicht so gut war, mit dazu beiträgt, dass der BVB insgesamt defensiv stabiler wird. Und die nächsten Prüfungen warten na ja diesbezüglich Hoffenheim und dann letztendlich das Spiel gegen den FC Bayern. Patrick, wenn wir jetzt mal so langsam uns vortasten weiter in dieser englischen Woche, dann machen wir natürlich etwas, was Trainer ganz, ganz schrecklich finden, die immer sagen, das nächste Spiel ist jetzt das schwerste Spiel, okay, 3 Euro ins Phrasenschwein und wir kümmern uns erst dann um den FC Bayern, wenn wir diese Hürde Hoffenheim im DFB-Pokal genommen haben werden und Trainer...
Ja, Edin Terzic, ja.
Ja, Trainer tun auch gut daran, das so zu sehen, überhaupt keine Frage, aber machen wir uns mal nichts vor. Das DFB-Pokalspiel, das kann ein richtig heißer Fight werden. Und du kannst logischerweise, Hoffenheim spielt bislang eine relativ gute Saison, du kannst möglicherweise auch nochmal Substanz lassen in diesem DFB-Pokalspiel. Das wäre jetzt nicht so gut im Hinblick auf den deutschen Klassiker dann am Samstag. Aber natürlich, dieser Klassiker, der fängt an zu elektrisieren. Ich habe mir den Kicker heute gekauft. Da geht es schon auf der Titelseite um dieses Spiel. Da gibt es dann große Geschichten, sowohl in diesem Hochglanzteil als dann auch nochmal in dem inneren Teil. Logischerweise, wir warten auf dieses Bundesliga-Spitzenspiel. Und sagen wir mal ehrlich, es kommt zu einem Zeitpunkt, der ist nicht so schlecht, weil noch ist keine Mannschaft, noch ist auch der FC Bayern noch nicht so richtig hundertprozentig stabil. Und andererseits hat Borussia Dortmund dieses Trauma, was man erlebt hat am Ende der vergangenen Saison, als man ja zu Hause gegen den FSV Mainz 05 dann doch noch die schon sicher geglaubte Meisterschaft verspielt hat. Dieses Trauma scheint der BVB so langsam überwunden zu haben. Also eigentlich, Patrick, es kann kaum einen besseren Zeitpunkt für dieses Aufeinandertreffen geben.
Ja, also ich glaube, der Zeitpunkt ist in Ordnung, so früh in der Saison, da bin ich bei dir, das sehe ich auch so. Finde trotzdem, es gab vielleicht schon bessere Zeitpunkte, ne, in der Vergangenheit, wo die Bayern wirklich auch angenockt waren, wo man das Gefühl hat, jetzt vielleicht, wenn ich an das letzte Spiel zum Beispiel in München zurückdenke, wo Gregor Kobel so übel gepatzt hat, da hat man auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt fahren die dahin, die Dortmunder, und jetzt nehmen sie was mit, ne? Und dann geht es mal wieder in eine andere Richtung. Aber wo ich dir recht gebe, es ist recht früh in der Saison. Beide Mannschaften sind gut in Form, vor allen Dingen auch die Dortmunder, die mit viel Selbstvertrauen im Gepäck natürlich auch dahin reisen. Aber wenn ich da zu den Bayern gucke, 8-0 gegen Darmstadt, das war schon krass als Darmstadt, wenn du da bis zur 50. Minute stehst 0-0, denkst eigentlich, hier kann irgendwie was gehen und kriegst dann noch 8 Dinger eingeschenkt, aber die Bayern haben gerade einen Lauf, 3-1 Champions League gegen Gala gewonnen, 3-1 Mainz, 3-0 gegen Freiburg, gegen Kopenhagen gewonnen, das ist schon alles echt nicht verkehrt, und vor allen Dingen Harry Kane, um den muss man sich schon auch, ich will nicht sagen fürchten, aber den muss man schon irgendwie versuchen, im Griff zu halten. Und es geht sicherlich nicht mit einer Defensivleistung wie gegen Frankfurt. Das war unterm Strich zu wenig. Was bei den Bayern echt ein großes Pfund ist und was mich tatsächlich auch persönlich freut, weil ich finde, dass es auch für die deutsche Nationalmannschaft mit Blick auf die EM sehr wichtig sein kann, ist einfach Leroy Sané. 8 Treffer, 2 Vorlagen in 9 Bundesligaspielen, das ist ein richtiger Garant gerade für die Bayern. Vielleicht so ein bisschen das, was Jule Brandt für den BVB ist.
Ja, definitiv. Andererseits muss man sagen, wenn man den FC Bayern sieht, sie müssen mit Joshua Kimmich, dem es natürlich viel Kritik auch gegeben hat, gerade auch in den letzten Wochen, es immer wieder diese Diskussion über die Position geben wird, aber es ist unzweideutig, dass er ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die Münchner ist, den müssen sie ersetzen. Also das ist sicherlich etwas, was ich glaube, Thomas Tuchel in jedem Fall nicht angenehm sein wird, aber besonders im Hinblick darauf, dass man ihn bei Borussia Dortmund ersetzen muss, wo Kimmich oftmals gute Spiele gemacht hat, wo er auch diese Rolle als Aggressive Leader, da kann ich mich an mehrere Duelle erinnern, zwischen dem BVB und dem Bayern sehr gut ausgefüllt hat. Ich glaube, dass das etwas ist, was ihn nicht unbedingt behaken wird. Und gleichzeitig nochmal, du hast es gesagt, die Bayern mit einer guten Entwicklung, nach einem allerdings auch schleppenden Start in die Saison. Die Entwicklung bei Borussia Dortmund ist auch gut. Die ist jetzt vielleicht nicht so spektakulär wie die, die die Bayern, wenn man jetzt die Ergebnisse als Maßstab nimmt, in den letzten Wochen durchgemacht haben. Aber die Entwicklung von Borussia Dortmund insgesamt unterm Strich ist auch gut. Der BVB ist relativ lange schon ungeschlagen. Der BVB hat mehrfach bewiesen, sei es in dieser Saison auch, sei es auch in Spielen, die nicht so gut liefen, Frankfurt, auch Hoffenheim, dass man zurückkommen kann, in schwierigen Situationen zurückkommen kann, in Hoffenheim sogar in Unterzahl zurückkommen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass der BVB in dieser Saison für viele Gegner eine unangenehmere Mannschaft ist, als sie es über ja auch Strecken in der vergangenen Saison, wenn ich an die Hinrunde denke, war. Und ich könnte mir, da schwingt natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung mit, das gebe ich zu, vorstellen, dass sie ein unangenehmer Gegner am Samstag für den FC Bayern werden.
Das glaube ich auch und ich freue mich richtig auf das Spiel zu Hause im Westfalenstadion, Olli. Wir zwei werden ja beide vor Ort sein, ja. Und das ist einfach immer noch mal eine andere Atmosphäre. Das ist laut, da hat jeder Bock drauf auf dieses Spiel und es schreibt auch immer kuriose Geschichten, ne? Wenn man letzte Saison zurückdenkt, das 2-2, wo ein gewisser Anthony Modest eines seiner beiden Treffer erzielt hat und Olli Kahn auf der Tribüne eingefangen wurde, wie er gebrodelt hat und in seinem Sitz versenkt und gegen die Balustrade haut. Also das war schon, das war schon witzig. Und ich bin gespannt, was für Geschichten wir dann oder über welche Geschichten wir dann nächste Woche sprechen werden. Wird sicherlich wieder einiges an Zündstoff sein. Aber Olli, wir haben was vorbereitet, was wir. Es ist fast schon ein bisschen Tradition, ne? Wenn wir so zurückblicken auf die letzten Klassiker oder die letzten Spiele Bayern gegen Dortmund. Da hast du mal irgendwann gesagt, Patrick, ich fände es eigentlich ganz cool, wenn wir hier mal anfangen, uns so ein bisschen zu duellieren. Das können wir eigentlich mal machen, indem wir so ein paar Fragen uns ausdenken aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und die Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast auch ein bisschen mitraten können. Und das können sie jetzt auch wieder machen, oder?
Genau, und ihr seid alle herzlich aufgerufen, euch daran zu beteiligen und mal gucken, ob ihr vielleicht mehr drauf habt als Patrick oder ich. Wir haben mal so ein bisschen gekramt in der Geschichte des deutschen Klassikers und wir stellen uns jetzt gegenseitig immer im Wechsel drei Quizfragen. Ich weiß gar nicht genau, wie ist es beim, ich glaube beim letzten Mal hast du sogar gewonnen, kann das sein? Was heißt sogar? Du hast gewonnen, glaube ich, ne?
Ja, Olli, was heißt hier sogar? Ich wollte gerade sagen, mein Gott, du.
Ja, aber du hast irgendwie so blöde Fragen mit, wer ist in der ewigen Tabelle mit wie vielen Punkten?
Stimmt.
Irgendwie sowas, ja.
Gut, das weißt du sogar noch,
was? Das weiß ich noch, ja, da muss ich, das hat mich schon geärgert, muss ich sagen. Aber die waren nicht leicht, deine Fragen. Okay. Na gut, dann sage ich diesmal, Verlierer fängt an, das wäre in dem Fall dann ja ich.
Was haben wir denn? Drei, haben wir drei Fragen, oder?
Ja, genau.
Um das zu erklären. Oder hast du mehr? Drei, ne?
Nein, ja, ich habe drei.
Und machst du Multiple Choice? Also machst du A, B, C, D? Gibst du das vor? Oder wie ist das bei deinen drei Fragen?
Ach, die Antworten, die ich vorgebe? Nee, habe ich jetzt nicht. Oder sollen wir das machen? Dann müsste ich mir kurz noch andere Antworten.
Nö, wenn du das jetzt so hast, mach das. Dann gucke ich nämlich gleich, weil ich.
Multiple Choice für mich?
Ja, ich habe theoretisch welche, aber meine Fragen sind vielleicht auch, wir gucken mal gleich.
Ja, deine Fragen sind auch, alles klar.
Die Leute sollen ja mitraten.
Okay.
Jeder kann hier gewinnen.
Also, das ganze Leben ist ein Quiz. Dann stelle ich dir die erste Frage, wenn es recht rein ist. Okay, also, die erste Frage für Patrick Berger. Der deutsche Klassiker. Wir gehen zurück in die 90er Jahre. 19. April 1997, der BVB gegen den FC Bayern im Westfalenstadion. Damals hieß es auch hochoffiziell noch so. Endstand 1:1. Es war ein unglaublich turbulenter Start. In der ersten Minute gleich zwei gelbe Karten gegen Mario Basler und gegen Andi Möller. In der zweiten Minute dann das 1:0 für den BVB durch Kalle Riedle. In der dritten Minute das 1:1 durch Rogerio Rizzitelli. Den hat es auch mal gegeben für den FC Bayern. Ja, und dann passierte, ja, und dann passierte lange, lange nichts mehr in diesem Spiel. Es endete tatsächlich 1:1. Und dieses Spiel ist eigentlich, ich will nicht sagen, eines der eher unspektakuläreren Aufeinandertreffen der beiden gewesen. Aber dieses Spiel ist durch eine besondere Szene in Erinnerung geblieben, bis heute. Sieht man sehr häufig noch in Rückblicken fernsehtechnischer Art, sieht man sehr häufig noch auf Fotos. Hast du eine Idee, um was es sich dabei handelt?
Boah, 1997.
Genau. Ja. Es ging um eine, so viel sei verraten, es ging um eine Geste, die für Aufsehen gesorgt hat.
Ja gut, warte mal, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Gesten, gab ja einige Gesten,
ja,
gab unter anderem die Schwalbengesten Andi Möller, wo ihm dann, ne, nachgesagt wurde, dass er eine Heulsuse ist. Wenn ich so zurückdenke, es gab eine Geste. Es gab mal eine Effenberg-Geste, dafür ist er aus der Nationalmannschaft geflogen mit dem Stinkefinger, ne? Es gab eine Geste bei der WM früher von einem gewissen Holländer, der sich das deutsche Trikot mal durch den Allerwertesten gezogen hat. Aber was meinst du 1997?
Also, zwei Spieler stehen sich gegenüber und der eine Spieler, okay, das ist jetzt aber wirklich mein letzter Tipp, der eine Spieler, ja, das war ein Bayern-Spieler, macht zu einem BVB-Spieler diese bestimmte Geste.
Ein Bayern-Spieler zu einem BVB. Ja, dann war das, dann war, ja, warte mal, dann war das doch, ja, ja, ne, warte mal, aber dann war das doch, dann ist das auch die ich meine. gegen Andi Möller, warte mal, es war Lothar Matthäus gegen Andi Möller, der, ich kann die Geste aber nicht zu 100% erklären, der ihm irgendwie sich so in die Augen gewicht hat und so gesagt hat, heul doch oder sowas in die,
ja,
Richtung.
Ja, exakt.
War das die?
Ja, das ist richtig, okay, beantwortet. Die sogenannte Heulsusengeste von Lothar
Heulsusengeste
Matthäus
gegen, ja, okay,
Andi Möller.
Okay,
ja. Andi Möller ja relativ lange nachgehangen hat, weil das so ein bisschen auch, sagen wir mal, image-schädigend für ihn war. Und das wurde dann halt auch häufig aufgegriffen in den folgenden Jahren. Also, gemeint war die berühmte Heulsusengeste von Lothar Matthäus gegen Andi Möller.
Ja, okay.
Und damit, okay, auch wenn es mir nicht leicht fällt zuzugeben, führt Patrick Berger mit 1:0.
Ja, sehr schön. Du, ich habe da aber mal eine kurze Frage, was diese Heulsusengeste angeht.
Ja.
Warum heißt eigentlich Michael Zorc Susi Zorc? Gab es da, weil Zorc hat ja, glaube ich, auch in dem Spiel wahrscheinlich,
ja,
gespielt. Ist mir gerade nur so aufgefallen, weil dieses Susi, Heulsuse, hat aber nie was damit zu tun, oder?
Nee, hat damit nichts zu tun. Es gibt zwei Theorien dazu. Erste Theorie, und das ist die, die Michael Zorc selber vertritt, weil er, als er beim BVB ankommt, relativ lange Haare hatte. Also eine quasi so eine Art Frauenfrisur, wie man damals vielleicht gesagt hätte, in Männerkreisen gehabt hat. Und deshalb sei er Susi genannt worden. Das sagt Michael Zorc selbst. Und es gibt noch eine andere Theorie, wo Michael Zorc, es ist völliger Quatsch, dass er damals einen ganz leichten S-Fehler gehabt hatte. Also im Sinne von ganz leicht gelispelt hat und deshalb Susi genannt worden ist.
Ach so,
da widerspricht Michael Zorc allerdings entschieden.
Okay, ja, okay, gut. Ja, widerspricht er da, weil ohne ihm zu nahe zu treten, ich finde ihn ja überragend, aber ich glaube,
ja,
so leicht. Leicht hat er den immer noch, oder? Aber
ja,
ich weiß gar nicht, ob er
ganz,
den hört,
ganz
den Podcast.
Leichten S-Fehler, glaube ich, hat er auch, ja.
Dünnes Eis.
Falls er den hört, werde ich gleich sofort von ihm eine WhatsApp bekommen.
Ja, noch während des Podcasts live ruft er an.
Ja.
Was soll die Scheiße, Herr Müller?
In der Art.
Ja, nein, komm, lassen wir. Überragend. Ich hab immer sehr gerne mit ihm Telefonate geführt. Olli, lass uns fortführen mit einer Frage von mir an dich. Du hast sogar vier Auswahlmöglichkeiten oder auch ihr, die hier natürlich mitraten könnt. Und ich möchte von dir wissen, welcher Spieler von den jetzt vier genannten nicht für beide Mannschaften gespielt hat.
Ja.
So, erste ist Markus Vollner, zweite Wahl Thorsten Frings, Sven Bender oder Sebastian Rode. Welcher dieser vier genannten Spieler hat nicht für beide Mannschaften gespielt? Vollner, Frings,
ja,
Sven Bender oder Rode?
Frings hat für beide gespielt, Sebastian Rode hat auch für beide gespielt. Ich glaube, Vollner hat in der Jugend oder vielleicht sogar zu Beginn seiner Profizeit für den FC Bayern gespielt. Ich sage, Sven Bender hat nicht für beide gespielt, der hat nicht für den FC Bayern gespielt.
Ja, genau, das ist absolut korrekt. Sven Bender hat früher für den Stadtrivalen, für 1860 gespielt. Genau. Genau, dann BVB, Lange und vor allen Dingen Leverkusen. Und Markus Vollner, da hast du recht, der hat tatsächlich, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, müsste ich selbst mal rausfinden, aber warte mal, kann ich gerade eben mal machen. Der hat, genau, Bayern Amateure, früher Jugend, aber auch zwischen 2001 und 2003 13 Spiele für die Bayern gemacht und 15 Spiele für den BVB. Also jetzt keine Riesenkarriere für Bayern und Dortmund hingelegt, aber immerhin für beide gespielt. Stark aber, dass du das wusstest, weil Vollner so ein bisschen mein Reinfallspieler war.
Ja,
Frings,
ja,
Rode,
klar.
Ist, glaube ich, klar. Wobei bei Frings das auch nicht so jedem zu 100% wahrscheinlich noch klar ist. War jetzt bei uns letzte Woche oder am Sonntag im Doppelpass, dass der, glaube ich, auch beim BVB eine Zeit lang gespielt hat, aber nicht so erfolgreich wie dann bei den Bayern, ne?
Ja, als Thorsten Frings beim BVB war, war die Lage rund um den Verein, das war diese Hochzeit der Finanzkrise damals und sie mussten ihn unbedingt verkaufen, um Geld zu machen. Der FC Bayern soll sich übrigens bei dem Wechsel dann von Frings, also von Dortmund nach München, sehr großzügig gegenüber dem BVB gezeigt haben. Die brauchten dringend Geld und sie sollen, glaube ich, dann auch etwas, ich kenne jetzt die konkrete Ablösesumme nicht mehr, aber sie sollen etwas über Preis gezahlt haben.
Okay, okay. Mhm. Ja, spannend, Olli, schieß los, steht 1-1.
Okay, ja, dann greifen wir doch mal etwas tiefer in die Trickkiste. Wir gehen weiter zurück in die 80er Jahre. 9. August 1986. Die Szene ist bekannt. Die Szene ist in jedem Highlight, Bundesliga-Highlight, wenn es irgendein Jubiläum gibt, zu sehen. Dieses unglaubliche Solo von Frank Mill in München, wie er mit dem Ball also mindestens 20 Meter ganz alleine durch die Hälfte des FC Bayern marschiert und dann das Kunststück fertig bringt, den Ball nicht im leeren Münchner Tor unterzubringen, sondern ihn an den Pfosten zu schießen. Und Frank Mill hat später mal gesagt, ja, ich hatte dann mit einer Körpertäuschung den Bayern-Keeper umspielt und wollte es dann besonders schön machen, also nicht irgendein Tor machen, sondern ein besonders ausgefallenes Tor machen. Und dann habe ich, so wie er sich ausdrückte, mit meinem dritten Auge quasi gemerkt, oh, der Bayern-Torhüter kommt hinter mir her und holt Meter um Meter auf. Und deshalb habe ich dann etwas zu hektisch abgeschlossen und nur den Pfosten getroffen. Und die Frage an dich, wer war damals Torhüter des FC Bayern München am 9. August 1986. Der Name wurde immer mit besonderer Inbrunst von Gerd Rubenbauer ausgesprochen. Der hat den immer so richtig schön betont.
Aber es war nicht Raimund Aumann, oder?
Nee. Aber du liegst,
ja, okay. Achso, ja,
nicht so ganz,
war das jetzt schon meine,
liegst
war das
nicht so
meine,
ganz falsch. Nee, du hast das geschickt gemacht, du hast gesagt, es war nicht Raimund Aumann.
Nicht,
okay.
Boah, das ist tatsächlich eine Frage, die echt nicht so einfach zu beantworten ist. 87.
86.
86, 86.
Aber 87 hat er auch noch gespielt, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich. Ist es denn jemand, hat er viele Erfolge mit, also verbindet man ihn als kleiner Hilfe hier, verbindet man ihn als Bayern-Torwart oder ist er eher
ja,
so?
Ja,
okay.
Es war kein sagen wir mal, war keine Eintagsfliege.
Mhm. Ja, wenn du sagst, Kahn ist ja sowieso erst 94 oder 95, glaube ich, vom KSC dann. So, Sepp Maier war deutlich davor. Wir hatten Raimund Aumann. Ach, ich weiß es. Wir hatten, ich kann dir aber gar nicht mal sagen, was für ein Landsmann er war. War Franzose, aber auf jeden Fall, wenn du schon sagst, eine schöne Aussprache, dann muss es Jean-Marie Pfaff gewesen sein, oder?
Und immer wieder Tschomari Pfaff im gelben Sweater, sagte der sympathische Belgier.
Was war Pfaff für ein Landsmann? War der Belgier, Belgier oder Franzose?
Belgier. Ja, hat auch, war ein Showtyp, Medienliebling und hat ganz fürchterlich gesungen auch noch. Aber war davon überzeugt.
Anders als du. Anders als du.
Gut. Ja, ja. Also ey, jetzt ohne Scheiß, da singe ich besser als der.
Okay, was heißt, es war ein Kompliment, weil du ja wirklich, das weiß ich, von einigen Karaoke-Abenden da durchaus gut singen kannst.
Ich bemühe mich.
Jean-Marie Pfaff, wer war denn danach zwischen ihm und Oliver Kahn?
Raimund Aumann tatsächlich. Raimund Aumann hat ihn verdrängt und dann hatte der lustige Belgier auch keinen Bock mehr. Damit hatte er nicht gerechnet, mit Konkurrenz aus dem eigenen Stall. Und er war aber, das muss man ihm zugutehalten, war richtig guter Torhüter, war auch wirklich Publikumsliebling damals in München. Der Belgier, Jean-Marie Pfaff.
Jean-Marie Pfaff, okay. Ja, sehr schön, Olli. Wir gehen gar nicht weit zurück, sondern wir bleiben jetzt aktuell sogar in der kompletten Gegenwart. Ich möchte von dir oder von euch, die natürlich auch, wo auch immer sie gerade sind, im Auto, im Fitnessstudio, beim Einschlafen ein bisschen mitraten wollen, einfach nur wissen, welcher Spieler aus dem aktuellen BVB-Kader in München geboren ist. Und wenn du möchtest, kann ich dir 4 zur Auswahl geben.
Oh, aus dem aktuellen BVB-Kader.
Genau, ich will einen wissen. Ich hoffe nicht, dass es 2 gibt, aber ich habe das eigentlich nochmal gecheckt.
Krieg ich mehr Geld, wenn ich die Risikovariante wähle und direkt antworte?
Nee, du kriegst dann nicht mehr Geld, aber vielleicht weißt du es, wenn du schon so offensiv reingehst. Ich gebe trotzdem mal 4 Antworten.
Ja.
Und dann können ja vielleicht nochmal die hier so ein bisschen mithören, für sich mitraten. Also das erste ist Mats Hummels, Alexander Meyer, Karim Adeyemi oder Marius Wolf. Das wären jetzt meine 4 Möglichkeiten. Ich habe es alle so ein bisschen versucht, in Richtung Bayern vom Bundesland her einzuordnen.
Und einer ist tatsächlich aber nur in München geboren.
Ja, einer von denen ist in München geboren. Es gibt tatsächlich auch noch welche, die in Bayern geboren sind, aber ich meine,
also
will wissen, wer in München geboren ist.
Also Mats Hummels ist es nicht. Der ist, wenn ich richtig informiert bin, in Bergisch Gladbach geboren worden.
Richtig, genau, der ist in Schäbisch-Gläbisch, wie man hier sagt, in Bergisch Gladbach.
Um ehrlich zu sein, bei Meier und bei Wolf, da kenne ich die Geburtsorte gar nicht. Ich bin mir aber, glaube ich, ziemlich sicher, Karim Adeyemi ist in München geboren worden.
Ja, das ist zu 100% korrekt.
Jawohl.
Perfekt, 2-1 für dich, damit gehst du in Führung. Ich löse nochmal auf, Marius Wolf in Coburg geboren, also sehr weit oben in Bayern. Und Alex Meyer hat zwar für Regensburg gespielt, aber wurde in Bad Oldesloe im hohen Norden geboren. Also das ist tatsächlich so die Geschichte. Und du, wo wurdest du geboren, Olli?
In Halle, Westfalen bin ich geboren worden. Also in vor dem Kreis Gütersloh, vor den Toren Bielefelds.
Da, wo der Zug immer getrennt wird.
Nein, das ist
oder?
Patrick Berger. Nein? Das ist Hamm, Westfalen.
Ach so, oh Gott, ja stimmt, Halle ja klar.
Halle, Westfalen ist Gary Weber Open, genau.
Ja, Gary Weber Open. Ja, stimmt.
Gary Weber, nicht klar. Weber.
Gary Weber, stimmt nicht, Mark Weber, Gary Weber.
Aber Uri, du hast wie auch immer auch 2 richtig gehabt. Also wir haben Gleichstand jetzt momentan. Du hattest ja
Jean-Marie
Pfaff
und
die Heulsuse richtig.
2-2,
ne? Also es geht jetzt tatsächlich um die Wurst. Jetzt kommt meine letzte Frage. Und ich habe tatsächlich, Eine Multiple-Choice-Frage habe ich für dich auch. Frage ist jetzt so, du hast mir eben 4 Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Ich habe jetzt nur 3 für dich vorgesehen. Soll ich einfach noch eine 4. dazu machen? Dann wird es natürlich schwerer, oder? Ach komm, wir belassen es gerade.
Mach bei 3.
Genau.
So einfach wie möglich für mich.
Okay, alles klar. Also, wie viele Tore fielen in dem torreichsten deutschen Klassiker überhaupt. Also wie viele Tore sind in dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern gefallen, dass das torreichste in der Historie gewesen ist? Mhm. Und zwar sind die Antwortmöglichkeiten, die ich dir vorgebe, 7, 8 ja. oder 12.
Tatsächlich, Olli, das ist kein Spaß, war mein erster Impuls, 12 zu sagen, weil ich mich zurückerinnere an die Zeit, als ich immer noch als kleiner Junge den Kicker, das Kicker-Sonderheft oder den Almanach vor mir liegen hatte und alles studiert hatte. Ich weiß aber nicht, also tatsächlich weiß ich nicht, ob der BVB 11-1 oder 12-0 gewonnen hat oder ob die Bayern 12-0 oder 11-1 gewonnen haben. Aber
ja.
Also ich kann dir nicht mal das Ergebnis sagen, ich kann dir aber auch nicht, wenn du jetzt wahrscheinlich gesagt hättest 11 oder 12, dann wäre ich ein bisschen ins Grübeln geraten, aber so sage ich, es sind 12 Treffer, aber ich kann dir...
Ja, es ist richtig.
Ich kann dir nicht
es
genau
ist richtig.
Sagen.
Ja, es ist richtig. Und zwar... ist lange, lange her. Es war 1971. Damals standen sich gegenüber der spätere deutsche Meister FC Bayern München, damals noch an der Grünwalder Straße, und der spätere Bundesliga-Absteiger Borussia Dortmund. Und dann kann man schon ein bisschen auf das Ergebnis und die Verteilung der Tore kommen. Tatsächlich haben die Bayern-Trainer damals Udo Lattek mit 11-1 gegen den BVB gewonnen. 4 Tore der große und unvergessene Gerd Müller. Und was interessant ist, also 11-1, das ist der höchste Sieg, den der FC Bayern jemals in der Fußball-Bundesliga eingefahren hat. Borussia Dortmund hat selber auch mal ein Spiel mit 11-1 gewonnen.
Gegen Gladbach, kann das sein?
Nein. Ich weiß es leider besser, in dem Fall gegen Arminia Bielefeld.
Ach, gegen Bielefeld, okay.
Genau, 11-1 gewonnen. Diese 1-11-Niederlage des BVB gegen die Bayern war aber nicht die höchste Bundesliga-Niederlage des BVB, denn die war tatsächlich 0-12 gegen Borussia Mönchengladbach. Trainer damals Otto Rehagel, der also noch in der Nacht nach dem Spiel gefeuert worden ist. Aber wie gesagt,
dann so.
Genau. Du hast die Frage richtig beantwortet. 12 Tore sind gefallen in diesem torreichsten deutschen Klassiker überhaupt.
Wahnsinn, das ist sowas von unvorstellbar irgendwie. Ich meine, okay, es gab jetzt auch schon einige 5-0s und 4-0s und was wir irgendwie alles hatten, aber oder 6-2s, aber 12 Dinger, das ist schon eher untypisch. Ja, Olli, kommen wir zu der letzten und entscheidenden Frage. Ja. Wenn du die richtig beantwortest, steht es 3-3. Ich habe aber keine Stechfrage, da müssten wir uns mit einem Ausgleich zufrieden geben.
Okay.
Wär für mich aber auch okay.
So. Dann soll es so sein.
Jetzt bin ich ein bisschen am Überlegen, wie ich dir die Frage stelle, dass er nicht zu knifflig ist. Wir machen es so. Erling Haaland hat einige Anläufe gebraucht, um die Bayern mit irgendeinem Verein zu schlagen. Und zwar war das am Ende mit Manchester City, hat im Viertelfinale Hinspiel mit 3-0 gewonnen, hat einen Treffer gegen die Bayern erzielt, eins vorgelegt und im Rückspiel beim 1-1 auch eins gemacht. Und er wirkte regelrecht erleichtert, weil er mit dem BVB einige Anläufe gebraucht hat, die nie geklappt haben. Er hat in direkten Spielen gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga 5 Treffer erzielt und trotzdem hat es nie gereicht für den BVB, um den Klassiker zu gewinnen. Und ich möchte einfach von dir wissen, wie viele Spiele hat denn Erling Haaland mit dem BVB in der Bundesliga bestritten gegen den FC Bayern München und wie oft ist er oder hat er dann am Ende den kürzeren ziehen müssen? Genau. Also. Da ist jetzt die Frage, wenn ich dir ein paar Antwortmöglichkeiten vorgeben soll, sagst du mir Bescheid. Wenn du gedenkst, es so zu schaffen, dann schaff es so.
Ja, Augenblick mal gerade. Ich bin gerade mal... Mhm. Also er ist gekommen in der Winterpause im Januar 1920. Kann mich noch erinnern.
1920,
wie er dann, 1920.
Januar 1920. Ja, genau. Olli, das ist deine Zeit.
Ja, genau. Von Gustav Stresemann begrüßt. Nein, nochmal, er ist 2020 gekommen im Januar. Ja. Das heißt, er hat in der Rückserie dieser, in der ersten Halbserie, die er gespielt hat, hat er noch einmal gegen die Bayern gespielt. Dann kam es in der Saison 2021, da hat er müsste er dann, wenn er jetzt nicht verletzt gewesen ist, zweimal gegen die Bayern gespielt haben. Und dann in der Saison 21/22, bevor er zu City gegangen ist, hat er nochmal zweimal gegen den FC Bayern gespielt. Wir reden jetzt nur von Bundesligaspielen.
Genau, ich habe jetzt nur Bundesliga gesagt. Ja. Mhm. Loggen Sie ein?
Loggen Sie ein. Die Frage war noch mal konkret, wie viele Anläufe er gebraucht, also wie viel Mal.
Ja, ich glaube, du bist auf keinem schlechten Weg. Genau, wie viel Mal hat er in der Bundesliga im Klassiker mit Dortmund gegen Bayern gespielt und so viel Mal demnach auch verloren, bis er dann endlich bei City war und erlöst wurde, weil das hat ihn ja richtig gewurmt, immer gegen die Bayern zu verlieren.
Also auf die Gefahr hin, dass er, jetzt weiß ich nicht, vielleicht war einmal verletzt, deshalb schwanke ich jetzt so zwischen 4 und 5. Ich sag mal, war vielleicht einmal verletzt. Der hatte einmal eine Verletzungsphase von ein paar Wochen, aber die haben sich natürlich immer bemüht, den dann irgendwie für dieses Ding wieder fit zu kriegen. Komm, 5. Ja.
So, Instinkt-Journalist, Instinkt-Fußballer, Oliver Müller und Erling Haaland können sich die Hand geben. 5 Spiele waren es, das hast du sehr, sehr stark gemacht im Ausschlussverfahren. Das erste Spiel, genau, nach Winterpause kam er ja und dann am 28. Spieltag haben sie 1-0 verloren, da hat er nicht getroffen, dann hat er 2021 drei Treffer gemacht.
Das müsste so April 1920 gewesen sein, ne?
Genau, April 1920, genau, Gustav Stresemann, richtig, ja. Genau. Ja, dann hat er in der Saison 1920, 1921 hat er nochmal 3 Tore gemacht, aber 2-3, 2-4. Und 1921, 1922 hat er 1 gemacht, 2-3, 1-3.
Ja,
ist immer leer ausgegangen, der Erling. Aber so ist es. Schade. Aber wir nicht, Olli. Ja. Wir konnten alle Fragen richtig beantworten. Das zeigt, dass wir ganz schöne Freaks sind, ne?
Genau, das muss man sagen. Ja, macht echt Spaß, sowas. Also das könnte ich stundenlang weitermachen, aber das können wir natürlich nicht machen. Wir hoffen natürlich, dass es euch beim Zuhören genauso Spaß gemacht hat, dass ihr mitgeraten habt und dass wir damit, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit ihr jetzt die Dortmund-Woche gehört habt, dass wir euch so ein bisschen vom trüben Wetter auch ablenken konnten und vielleicht ein bisschen heiß gemacht habt schon im Hinblick auf die Spiele, die da kommen. Wie gesagt, vor dem Klassiker ja noch das DFB-Pokalspiel gegen Hoffenheim. Das könnte auch ein intensiver Pokalfight werden und dann sind wir natürlich alle, und ich glaube, ihr habt es rausgehört, wir beide, Patrick und ich besonders, aber dann sind wir natürlich alle richtig heiß auf das große Ding am kommenden Samstag, Dortmund gegen die Bayern.
Genau, das bin ich auf jeden Fall auch. Dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Olli, war eine lange Folge, eine ausführliche Folge.
Ja.
Hat großen Spaß gemacht mit dir. Hinten raus kann man vielleicht nochmal sagen, Olli, bevor wir das vergessen oder bevor es untergeht, weil es schon nochmal ein Thema in den letzten Wochen war, Paris Brunner, der Jugendspieler, der suspendiert wurde, bis auf Weiteres von Borussia Dortmund, wird aller Voraussicht nach begnadigt. Ne? Also da sieht es so aus, dass die Dortmunder sagen, der hat sich entschuldigt, es gab ein entscheidendes Treffen mit Ricken und mit Kehl und dass man ihn wieder zurückholen will bei allem, was da vorgefallen ist. Das machen wir der Chronistenpflicht, weil wir hier auch lange ausführlich in dem Podcast über ihn gesprochen haben. Ist mir eben so eingefallen.
Nein, wir haben darüber berichtet, deshalb wollten wir euch das auch auf jeden Fall dann auch mitteilen. Also ist jetzt noch nichts offiziell spruchreif, aber es sieht danach aus, als ob zeitnah, wie das so schön heißt, die Entscheidung fallen wird, dass Paris Brunner in Gnaden wieder aufgenommen wird bei Borussia Dortmund. Drücken wir es mal so aus.
Perfekt, Olli. Dann wünsche ich dir eine gute Woche. Komm gut durch.
Wir sehen
uns sicherlich bei beiden Spielen. Ich freue mich sehr und bin gespannt, was wir dann nächste Woche zu berichten haben am Montag.
Also, auf jeden Fall.
Gespannt.
Bis dann.
Eine gute Zeit, Olli.
Ja.
Ciao, ciao.
Dir auch, Patrick. Und macht's gut. Bis bald.